Alrighty, in dieser Folge geht es um das Urantia-Buch. Ich erkläre dir kurz, was das Urantia-Buch ist. Warum ist es jetzt so wichtig, sich diese paar Minuten zu nehmen? Weil ich seit ungefähr 10 Monaten intensiv mit diesem Buch arbeite. Sehr viel Wissen, sehr viel Erkenntnisse daraus gezogen habe. Ich erkläre dir auch gleich, wie ich mit diesem Buch gearbeitet habe. Und ich es vermehrt in die nächsten Podcast-Folgen einbringen werde. Ich finde aber, dass das Urantia-Buch ein extrem gutes Werkzeug ist für das eigene spirituelle Erwachen. Es ist für mich persönlich eigentlich das beste Werkzeug, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Art und Weise, wie ich persönlich arbeite. Jetzt muss ich dazu aber auch sagen, wie arbeite ich, dass ich dich da kurz mitnehme. Ich habe diverseste Ausbildungen gemacht, diverseste Techniken, diverseste spirituelle Praxistechniken kennengelernt. Und dennoch verfolge ich keine von denen. Ich muss tatsächlich sagen, sowohl in meiner Arbeit als auch ich für mich, also sowohl wenn ich für andere arbeite, als auch wenn ich für mich arbeite, habe es nie geschafft, der Praxis von jemand anderem zu folgen. Ich habe es während den Ausbildungen immer mal wieder geübt, um die Techniken zu lernen, aber ich bin nie dabei geblieben, weil es einfach nicht mein ureigenstes ist. Ich persönlich bin so gepolt, dass ich mir meinen Weg selbst erschaffe. Das war immer schon so, das war im Beruflichen so. Ich habe mir die Jobs, in denen ich arbeite, eigentlich auch immer selbst erschaffen. Und so bin ich einfach gepolt. Das heißt, für mich ist das Buch Urantia wie ein Lexikon zu dem, was ich in meinen Meditationen sehe. Aber darauf gehe ich dann gleich nochmal ein. Kurz zum Background. Das Buch Urantia oder das Urantia-Buch, ich verwechsel es immer in welche Richtung. Urantia, der Name Urantia, ist das multidimensionale Gesamtbewusstsein unseres Planeten. Wir kennen diesen Planeten üblicherweise unter der Bezeichnung Erde. Im 3D-Bewusstsein, im 5D-Bewusstsein nennen wir es Gaia. Dann gibt es in den indigenen Völkern, nennen wir es Pachamama. Das ist dann der Geist der Erde, das Bewusstsein der Erde. Es gibt dann auch noch eine Bewusstseinsstufe, in der dieser Planet Terra heißt. Und alles zusammen, unabhängig von welcher Frequenz, welcher Bewusstseinsstufe, welchem Aufstiegsgrad oder was auch immer, alles zusammen, das multidimensionale Gesamtbewusstsein dieses Planeten nennt sich Urantia. Okay? Und das Buch Urantia oder Urantia-Buch, wie gesagt, ich verwechsel es immer, das Urantia-Buch beschreibt, wie dieser Planet erschaffen wurde, wie Leben auf diesem Planeten erschaffen wurde, wie es sich ins Gesamtuniversum, da gibt es dann so diese Splittung in Superuniversum, Zentraluniversum, Lokaluniversum und so weiter, wie das alles entstanden ist. Bevor ich ein bisschen auf die Inhalte eingehe, wie ist das Buch geteilt, gegliedert und so weiter, möchte ich dir die Entstehungsgeschichte dieses Buches näher bringen. Das Buch wird übrigens auch oftmals von Kritikern, muss ich sagen, als die New Age Bibel bezeichnet. Also sie hat im Aussehen her auch sehr, sehr viel Ähnlichkeiten mit der Bibel. Es ist ein sehr dickes Buch, es hat diese ganz hauchdünnen Seiten wie die Bibel auch, das kennen wir alle. Und es stimmt, also ich empfinde es auch als, ich sage jetzt mal, meine Bibel, das Wort, mit dem ich arbeite, das geschriebene Wort, mit dem ich sehr, sehr viel arbeite. Aber wie ist es entstanden? Und zwar folgendes. Ich gebe jetzt einfach die Geschichte wieder, die vom Herausgeber, der Herausgeberin erzählt wird. Ich persönlich habe mich nie intensiv damit auseinandergesetzt, was dran ist oder was nicht dran ist, weil es für mich persönlich vollkommen irrelevant ist. Die Inhalte des Buches resonieren mit mir, die Inhalte des Buches korrelieren extremst mit dem, was ich in meinen Meditationen oder in anderen feinstofflichen Kommunikationen bekomme, und dementsprechend, ich vertraue diesem Buch. Wie es entstanden ist, ist eine nette Story. Ob sie so stimmt oder ob es in irgendeiner Form anders war, ist mir persönlich ziemlich Bovidel, wie man in Österreich so schön sagen. Also ziemlich egal. Also die offizielle Entstehungsgeschichte des Urantia-Buches ist, dass es 1955 begonnen wurde. Und zwar ist es auch so, dass es keinen Autor oder keine Autorin dieses Buches gibt. Herausgeber ist die Urantia Foundation. Die existiert bis heute. Und es gibt zwar, wenn man recherchiert, gibt es zwar einen Mann, auf den man es zurückführen könnte, der so ein bisschen zur damaligen Zeit damit in Verbindung gebracht wurde. Es wurde aber nie bestätigt. Die Geschichte der Urantia Foundation, wie dieses Buch geschrieben wurde, ist folgende: Sie haben in einen Raum Blatt und Stifte gelegt, also Papier und Stifte gelegt, und haben den Raum verlassen. Und als sie den Raum wieder betreten haben, und es war niemand in dem Raum, kein Mensch, kein gar nichts, und als sie den Raum später wieder betreten haben, waren diese Blätter beschrieben. Und daraus sind die Urantia Papers entstanden. Das heißt, 1955, als dieser Prozess begonnen hat, war es noch gar kein Buch, das entstanden ist, sondern es sind einzelne Papers entstanden, eben durch diese Stift- und Papiergeschichte. Diese Papiere, die dort geschrieben wurden, wurden dann auch immer unterschrieben von den geistigen Wesen, die praktisch den Stift in die feinstoffliche Hand genommen haben, wenn man so will. Und diese Papers durchgegeben haben, also diese Papers auch geschrieben haben. Das sind so Wesenheiten wie Melchisedek oder, ich lese mal ein paar vor, göttlicher Ratgeber, Vollkommenheit der Weisheit, leuchtender Abendstern, Erzengel, Sekundärer Lanonandexon, don't ask me, Lebensbringer, Mittlerkommission, mächtiger Botschafter, Chef der Seraphim. Ja, das war so ein Auszug, dass du dir darunter vorstellen kannst, göttlicher Ratgeber und Namen und Namenloser, universeller Zensor. Also, ja, why not? Warst ganz ehrlich, why not? Diese Wesenheiten haben dann diese Papers immer unterschrieben und das ist im Buch dann eben auch hinterlegt als, ich sag mal, Autor des jeweiligen Kapitels. So hat der Prozess damals begonnen, 1955. Die haben das so, diese Gruppe, die sich da damit befasst hat, hat das eine Zeit lang gemacht und hatte dann einfach, ich sag mal, diesen Haufen an Papieren und hat dann irgendwann später begonnen, diese Papiere in eine Struktur zu bringen, in eine Chronologie, die hat sich dann immer mehr rauskristallisiert. Und daraus wurde dann dieses Buch gebunden. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Urantia-Buch in der Form, wie wir es heute kennen, das heißt in dieser gebundenen, zusammengebrachten Form und nicht diese einzelnen Papers, zum ersten Mal 2005 veröffentlicht worden. Nach wie vor ist der Herausgeber die Urantia Foundation. Nach wie vor hast du keinen einzelnen Menschen oder keine Gruppe an Menschen hinterlegt. Die Urantia Foundation hat das auch klar definiert und Position bezogen, nämlich mit der Begründung, dass die Menschheit dazu neigt, andere Menschen zu Gurus zu erheben. Und wenn da jetzt ein Autor oder eine Autorin stehen würde, dann würde man das Wissen, das durch das Urantia-Buch durchgegeben wird, das würde in den Hintergrund treten und Menschen würden dann dazu neigen, diese Person, die als Autor oder Autorin genannt wird, in den Himmel zu heben. Also dieser Messias-Effekt, so dieses Gurutum, das wir halt einfach noch haben in vielen Schichten unserer Menschheit. Deswegen ist nach wie vor keine einzelne Person benannt, sondern es ist halt diese Aurantia Foundation dahinter und als Autoren werden eben diese hochfrequenten Wesenheiten genannt. Ich finde das Konzept sehr interessant. Mit mir resoniert es sehr, sehr stark, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es ist so, dass ich persönlich habe mir das Buch gekauft. Ich arbeite auch ganz gerne mit der gedruckten Form. Es ist aber so, dass es alle Inhalte in so ziemlich allen Sprachen auch online komplett zur Verfügung gibt. Das heißt, wenn du googelst Urantia Buch und dann ein Stichwort, zum Beispiel Seraphim, dann werden dir auf Google sofort die ganzen Kapitel aufgelistet, in denen die Seraphim vorkommen. Und ich mache das ganz gerne, weil in dem Buch was zu finden ist ein bisschen schwierig. Also, wie arbeite ich mit dem Buch? Es ist so, als ich im Jänner oder Februar dieses Jahres. Ich habe mir ja, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe im Podcast, aber egal, ich erzähle es jetzt ganz kurz. Ich habe mir damals einen Kristall bestellt. Einen Kristall, der mir optisch gar nicht gefällt. Er ist nicht hässlich, aber er hat mich einfach nicht angesprochen. Aber meine Wirbelsäule hat extrem darauf reagiert. Ich habe den gesehen und mein ganzer Körper stand in Flammen. Meine Wirbelsäule ist eskaliert. Es hat Es hat sogar geschmerzt, so stark war diese Resonanz meines Körpers. Ich habe den Kristall dann bestellt, habe damit meditiert und er hat mich meinem Seraphim-Anteil begegnen lassen. Das heißt, die Energie, die in diesem Kristall war, war für mich das Tor, das Portal, um mich meinem eigenen Seraphim-Anteil zu öffnen. Jetzt ist es so, und dazu muss ich eigentlich auch noch mal eine Podcast-Folge machen, aber egal. Ich habe dann versucht, mehr über Seraphim herauszufinden, weil ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Bezug dazu und habe gegoogelt, und was du zu den Seraphim findest, sind halt diese ganzen alten Geschichten aus der Bibel, aus der Tora und so weiter. Und ich habe das gelesen und gespürt, das ist einfach falsch. Also es ist nicht mal so, dass es ein Auszug ist, sondern es ist einfach falsch, was dort geschrieben steht. Und ich habe dann gesucht und gesucht und gesucht, und irgendwann bei meiner Recherche, weil ich mehr zu den Seraphim wissen wollte, ist mir dieses Urantia-Buch vorgeschlagen worden. Und ich habe mir dieses Buch gekauft, und es gibt sehr viel, also ja, es gibt sehr viel, sehr Detailliertes über die Seraphim in diesem Buch, und dazu werde ich auch meine Podcast-Folge machen. Und so hat es begonnen, dass ich mit diesem Buch aktiv gearbeitet habe. Was dann eingesetzt hat, war, dass ich immer mal wieder in Meditationen Wörter durchbekommen habe, mit denen ich nichts anfangen konnte. Zum Beispiel Selbsthingabe Michaels. Ich habe das noch nie gehört. Ich habe dieses Wort Selbsthingabe in dem Sinn noch nicht mal gehört. Schon gar nicht in einer Meditation und schon gar nicht im Zusammenhang mit Erzengel Michael. Aber siehe da, es gab 7 Selbsthingaben von Christ Michael. Und dann war ich irgendwann mal in Schönbrunn spazieren und ich habe gemerkt, da ist irgendwas, was mit mir kommunizieren will. Und ich habe mich hingestellt und habe mich geöffnet für die Wesenheit, die mit mir kommunizieren möchte. Und es waren die Schicksalshüter. So, dann habe ich mit dem Wort wieder nichts anfangen können und habe einfach auf Google eingegeben, Urantia Buch Schicksalshüter. Und dann wurde mir das Kapitel gesagt, die Seitenanzahl gesagt, und ich habe dann im Buch das jeweilige Kapitel dazu gelesen. Also so arbeite ich mit dem Buch. Es ist für mich eigentlich ein Nachschlagewerk und für mich persönlich das umfassendste Nachschlagewerk für meine Form von Spiritualität. Das möchte ich halt auch nochmal sagen. Meiner Meinung nach gibt es kein richtig oder falsch in dieser Hinsicht. Es geht nicht darum, ob die Bibel richtig oder falsch ist, ob das Urantia-Buch richtig oder falsch ist, ob die Nag-Hammadi richtig oder falsch ist, ob die Bhagavad Gita richtig oder falsch ist, ob die I Ching richtig oder falsch sind, ob, was gibt es noch, den Koran, die Tora, wie heißt's? Es gibt von den Zarathustra noch Werke und so weiter. Also es gibt in jeder größeren Glaubensrichtung, sage ich jetzt mal, gibt es ja Bücher und Schriften, auf die man sich bezieht. Und es geht nicht darum, sind die falsch oder was ist richtig und dem folge ich dann. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, womit resonierst du? Womit gehst du in Resonanz? Und ich habe so das Gefühl, ich habe mich nicht mit vielen Schriften auseinandergesetzt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber ich habe so das Gefühl, am Ende reden viele vom selben. Man verwendet andere Worte, man verwendet andere Metaphern, andere Geschichten und so weiter. Es sind andere Geschichten entstanden durch diese Bücher. Aber am Ende des Tages geht es ums Erwachen. Jedes dieser Bücher, inklusive der Bibel, möchte uns als Menschheit ins Erwachen bringen. Und die Frage ist eher, welches Werkzeug resoniert mit dir? So, und für mich ist es eben das Urantia-Buch. Das entspricht meiner Form von Bewusstseinserweiterung, weil dieser Horizont extrem aufgemacht wird. Also ich war so limitiert rückblickend, ist auch nichts Schlimmes, aber durch dieses Buch wurde mein Bewusstseinshorizont dermaßen gesprengt. Dafür bin ich extrem dankbar. Und ich nehme dich kurz mit, ich lese dir kurz vor, diese 4 Teile, in die dieses Buch geteilt ist. Also es gibt 4 Teile, diese Papers damals wurden dann in 4 ja, Kategorien geteilt, sage ich mal. Und die lese ich dir kurz vor, damit du dir ein bisschen was vorstellen kannst. Teil 1, das Zentraluniversum und die Superuniversen. Ich lese dir den Untertitel auch immer vor. Es muss für dich keinen Sinn machen, aber dass du mal so ein Gespür dafür bekommst, wie viel es noch außerhalb unserer bekannten Welt gibt. Und zwar das Zentraluniversum und die Superuniversen. Verfasst von einem Chor des superuniversellen Persönlichkeiten aus Uversa, das mit Vollmacht der Ältesten der Tage von Orvonton handelte. Na? Also das sind jetzt alles Begriffe, auf die ich eingehen könnte, mache ich nicht, sprengt die Podcast-Folge. Teil 2, das Lokaluniversum. Kurzer Exkurs, das Lokal, also unser Zentraluniversum hier ist Nebanon. Das Lokaluniversum, in dem sich unsere Erde befindet, ist Satania. Nein, das ist kein Scherz, es ist tatsächlich so, aber ich bin mir auch ein bisschen verarscht vorgekommen, als ich das gelesen habe. Also, das Lokaluniversum, verfasst von einem Chor lokaluniverseller Persönlichkeiten, das mit Vollmacht Gabriels von Salvington handelte. Salvington, kannst du dir vorstellen, wie die Hauptstadt unseres Zentraluniversums Nebanon. Teil 3, die Geschichte Urantias, ne, kurzer Reminder, Urantia ist das Gesamtbewusstsein unserer Erde. Diese Schriften wurden von einem Chor lokaluniverseller Persönlichkeiten verfasst, das mit Vollmacht Gabriels von Salvington handelte. Und Teil 4, das ist der letzte Teil, das Leben und die Lehren Jesu. Hier kurzer Exkurs, dazu wird es auch nochmal eine extra Podcast-Folge geben. Jesus ist deswegen so wichtig. Ne? Warum spielt Jesus permanent eine Rolle? Egal, wo du hinschaust, vollkommen egal, in welche Glaubensrichtung du schaust, Jesus ist immer präsent. Warum ist das so? Weil Jesus die physische Inkarnation des Schöpfers dieses Lokaluniversums ist, nämlich Christ Michael. Christ Michael ist der Schöpfer von Nebanon, das heißt von allen Universen, die sich in diesem Lokaluniversum befinden, ist Christ Michael der Schöpfer. Du kannst dir Christ Michael als das höchste wahre Wesen vorstellen von Jesus. Christ Michael auf einer niedrigeren Schwingungsfrequenz ist dann Erzengel Michael. Erzengel Michael auf einer niedrigeren Schwingungsfrequenz ist Lord Sananda von den Plejaden. Und auf einer inkarnierten Schwingungsfrequenz ist es dann Jesus. Christ Michael hatte aber 7 Inkarnationen, das sind eben die 7 Selbsthingaben, von denen ich vorhin gesprochen habe, auf unterschiedlichsten Planeten. Und seine letzte Selbsthingabe war die von Jesus auf Urantia. Aber darauf gehen wir in einer anderen Podcast-Folge nochmal genauer ein. Das heißt Teil 4, das Leben und die Lehren Jesu. Diese Schriftengruppe wurde von einer Kommission von 12 mittleren Jurantias verfasst, die unter Aufsicht eines Melchisedek-Offenbarungsleiters handelten. Die Grundlage zu diesem Bericht lieferte ein sekundärer Mittler, der einst mit der übermenschlichen Obhut des Apostels Andreas beauftragt war. Also ihr merkt, es ist ein Buch, das man nicht verstehen kann, also ich verstehe es nicht auf intellektueller Ebene, sondern es resoniert mit mir und ich spüre die Wahrheit dahinter und ich werde geführt durch das, was ich in meinen Meditationen sehe. Und mir hilft es dann, das, was ich in meinen Meditationen sehe, was ich nicht verstehe, im Buch nachzuschlagen und dazu Worte zu finden. Worte, die ich per se auch nicht mit meinem Verstand erfassen kann, aber die eine gewisse Ordnung in diese Energien, die ich sehe, bringe. Und für mich ist das Urantia-Buch eine Art Lexikon, was meine Rückerinnerung angeht. Na? Und ich werde mich in den nächsten Podcast-Folgen noch sehr viel darauf beziehen, weil mittlerweile ein Punkt erreicht ist, wo ich auch nicht mehr ohne dieses Buch kommunizieren kann, weil ich sehr, sehr viel Wissen und Erkenntnisse dadurch bekommen habe. Und deswegen war es mir jetzt wichtig, dir mal das zu sagen und eventuell, wenn es mit dir resoniert, schau dir das mal an. Du brauchst ja nicht gleich das Buch kaufen, aber du kannst es dir ja mal wie ein Google, also wie gesagt, wenn du Begriffe durchbekommst, mit denen du nichts anfangen kannst, einfach mal den Begriff plus Orantia Buch auf Google eingeben und schauen, ob was drinsteht. Und in den nächsten Folgen werde ich dir immer mehr in meine eigenen Erkenntnisse der letzten Monate erklären, erzählen, mit dir teilen und mich immer wieder auf dieses Buch beziehen. Und in dem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag.